Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Fabian, mein Allergutester, ich habe eine Reklamation. Du brauchst jetzt gar nicht mit irgendwelchen kulinarischen Störgeräuschen ablenken. Dieses Teufelszeug, dieses Bleichmittel, das du mir neulich empfohlen hast und was ich so instinktiv als Blind Buy mir geholt habe, ich will keinen Namen nennen, das ätzt mir die Benutzeroberfläche weg.
Bleichmittel, Benutzeroberfläche, diese
Bodylotion oder was das ist.
Was? Das ist das Beste, was es gibt im Sommer.
Das ist maximal brutal. Also, das ist, ich wollte es nur einmal hier platzieren. Ich kann dir nur sagen, ich mache es drauf und irgendwie so nach ungefähr 27 Sekunden, du denkst, es ist nichts passiert, hast du nur noch Schmerzen und du weißt nicht mehr, ob du frierst oder ob es viel zu heiß ist.
Das Geheimnis ist, du musst das tun, nachdem du dich körperlich angestrengt hast, dann ist das ein absoluter Segen. Aber pass auf.
Ja, ich hoffe, du hast die Idee, die ich auch schon hatte.
Wir packen diese Diskussion, das ist ja quasi so ein One Love und Dislike, das packen wir ans Ende der Folge, denn ich habe so ein bisschen eine Eingebung gehabt. Ich habe mir überlegt, zur besseren Hörbarkeit des Podcasts insgesamt packen wir Abschweifungen in Zukunft hinter die Kriminalfälle, dann können die Leute, die wirklich nur für True Crime hier sind, True Crime hören, haben keine so lange Einleitung. Die, die uns gerne abschweifen hören möchten, die lassen dann einfach laufen und hören uns abschweifen. Und ja, mittelfristig sollten wir überlegen, ob wir das Abschweifen komplett auslagern möchten. Wir wollen ja unseren thematisch offenen Zweitpodcast starten, Stockbrot und Dosenbier. Und das ist eine Community-Frage auf jeden Fall. Da könnt ihr uns ein bisschen helfen und uns bei Insta so ein bisschen per PN oder so Feedback geben. Wie seht ihr das? Wir hatten eigentlich überlegt, dass wir den Zweitpodcast additiv zu Blutrausch laufen lassen. Also, dass wir hier immer wieder abschweifen und dann da aber in längeren Formen. Wir können das aber auch so machen, dass wir das Abschweifen komplett in Stockbrot verlegen. So, sagt uns bitte, wie ihr das irgendwie hörenswerter finden würdet, wie euch das besser gefallen würde. Wir lassen euch das so ein bisschen mitentscheiden, weil es ist ja auch für euch, ne? Deswegen macht es auch Sinn, euch einzubeziehen.
Es ist letztendlich so wie mit der Namensgebung. Wir haben uns ja vor etlichen Folgen dazu entscheiden müssen, uns umzunennen. Viele von euch, die jetzt neu dabei sind, wissen das noch nicht. Aber auch zu seiner Zeit haben wir uns dafür entschieden, diese Namensgebung, die Entscheidung, wie wir jetzt heißen, quasi in der Community zu entscheiden, damit einfach alle quasi, die zu dieser Podcast-Familie von uns gehören, daran mitwirken können. Und das ist uns einfach sehr wichtig und auch eben bei dieser Frage, wir nehmen eure Gedanken und Hinweise ernst, wollen konstruktiv damit umgehen und versuchen, euren Hörgenuss dann dementsprechend auch zu optimieren. Und daher, wie Fabian schon sagte, haben wir eben diese Überlegungen getroffen in letzter Zeit. Und ja, so habt ihr es schon mal gehört. Das sind so die Kerngedanken, die wir aktuell so haben.
Ja, zum Thema Kerngedanken und Dinge, die irgendwie so im Wandel sind, in der Änderung begriffen sind, da gibt es noch eine Sache, die sich künftig ändern wird. Und zwar haben wir es schon mal erwähnt, wir könnten seit ungefähr 2 Jahren Werbeblöcke schalten im Podcast. Aber wir fanden das mal blöd, wir wollten diese anonymen Werbeblöcke nicht haben. Zum einen, weil das eben den von Daniel angesprochenen Hörgenuss einfach stören würde und zum anderen, weil wir uns überlegt haben, wenn wir Werbung machen würden, dann nur für Produkte, hinter denen wir auch stehen. Und wir hätten keinen Einfluss darauf gehabt, wofür wir werben, wenn wir einfach diese Blöcke schalten. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mit einem Partner zusammen was zu machen. Ab übernächster Woche, das ist Holy, das ist ein Getränkehersteller, der wirklich geile Produkte herstellt, die wir persönlich auch konsumieren, Erfrischungsgetränke. Und wir wollen euch jetzt gar nichts verkaufen, wir wollen euch gar nicht belabern, aber ich habe folgende Bitte, beziehungsweise folgenden Aufruf an euch, wenn ihr deren Produktpalette ohnehin interessant finden solltet und ohnehin überlegen solltet, euch irgendwas von denen anzuschaffen, dann wäre es lieb, wenn ihr das in 1-2 Wochen über unseren Link tun würdet, damit die sehen, dass bei uns ein bisschen was rumkommt, damit das einfach eine gute Zusammenarbeit für beide Seiten wird. Wie gesagt, fühlt euch bitte nicht verpflichtet, aber solltet ihr generell Interesse an deren Produkten haben, die, wie gesagt, meiner Meinung nach qualitativ absolut hochwertig sind und extrem erfrischend, dann greift auf unseren Link zurück. Das wäre toll.
Genau, das Ganze startet in Kürze. Also von daher macht euch darauf schon mal gefasst sozusagen. Und bis dahin machen wir ganz normalen True Crime. Ich schlürfe hier meinen vietnamesischen Kaffee. Bei Fabian hat man schon eine Dose zischen hören. Und ich bin gespannt, was du für einen Fall mitgebracht hast.
Ja, die Dose, die gezischt hat. Ich bin heute nochmal 16. Ich habe mir hier nochmal ein Mixery aufgemacht.
Ah, ein Klassiker. Sehr gut.
Genau, und dazu noch einen schönen kleinen Whisky hier in meinem Nosing-Glas. Und ich habe dir einen, glaube ich, relativ interessanten Fall mitgebracht. Ich habe dir Bilder geschickt. Hast du die bekommen? Sind die angekommen?
Yes.
Okay.
Der Messenger meines Vertrauens hat glatt die Bilder verschickt. Zuverlässig wie eh und je. Okay, ich fange nicht an abzuschweifen. Ich wollte es nur gesagt haben.
Kein Problem. Wir gehen ins Jahr 2011 in die amerikanische Stadt Philadelphia. Und wir lernen heute Alan Ray Greenberg kennen. Alan Greenberg ist am 23. Juni 1983 geboren und sie war so das absolute Wunschkind. Die Eltern haben sich kurz vorher bei einem Blind Date kennengelernt und das war direkt so Liebe auf den ersten Blick, große Harmonie und dann auch eine sehr, sehr schnell, sehr intensiv werdende Beziehung und Alan war dann einfach so die Kirsche auf der Sahne, einfach die Krönung der Beziehung, das Wunschkind, das quasi alles abgerundet hat. Ihre Eltern heiraten und sie ziehen nach New York City, wo ihr Vater als Zahnarzt durchaus erfolgreich ist und ja so das klassische amerikanische Familienleben lebt. Also quasi der Mann, der die Brötchen verdient, die Frau, die sich um das Kind kümmern kann und auch die Talente der Tochter dementsprechend fördern kann und man hat ein absolutes Bilderbuchleben. Sie kümmern sich sehr liebevoll um ihre Tochter und behüten sie sehr und möchten, dass ihr natürlich alle Möglichkeiten offen steht. 1994 zieht die komplette Familie dann nach Pennsylvania, um so etwas ländlicher, etwas provinzieller nochmal zu leben, weil einfach das Leben in New York City denen auf Dauer zu stressig war und die einfach ein bisschen gesetzter leben wollten.
Auch das kennt man aus dem Alltag, Menschen, die, sobald es irgendwie so um Familienkonstellationen geht oder die halt, keine Ahnung, Nachwuchs haben, die dann auf einmal doch das Ländliche aufsuchen, das findet man ja auch in Deutschland immer wieder, öfter wieder, weil es einfach in Großstädten dann doch irgendwie zu familienunfreundlich ist.
Ja, irgendwie früher so die Landflucht, dass man so das Gefühl hat, alle Leute verlassen das Land oder auch man selber hatte ja, wir als Dorfkinder, das hat ja in unseren Überlegungen als Jugendlicher oder junge Erwachsene gar keine Rolle gespielt, im Dorf zu leben oder bei mir zumindest nicht. Und jetzt mittlerweile hat man so das Gefühl, also nicht nur bei einem selber, sondern auch insgesamt, dass es da eine relativ große Rückbesinnung gibt auf eben dieses ländliche Leben.
Absolut, absolut. Das ist schon fast fancy, würde ich sagen. Es gibt da auch ein witziges Lied, das so heißt wie das Wort, das du gerade sagst, aber auch hier keine Werbung. Das passt so ein bisschen jetzt gerade auch in den Zeitgeist. Ich für meinen Teil habe es zeitweise gemocht, zeitweise war es ein bisschen schwierig, weil ich halt in der Stadt an der Schule war sozusagen und insofern hatten sich dann irgendwie zwei verschiedene Freundeskreise entwickelt und das war nicht immer ganz leicht zu kombinieren.
Ja, mein Freundeskreis hat sich irgendwie immer schon mehr so Richtung Stadt entwickelt, beziehungsweise da, wo ich auch Abitur gemacht habe, weil ich oft das Gefühl hatte, in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, nicht so richtig zugehörig zu sein, weil wir halt einfach irgendwann da hingezogen sind und das einfach so diese Dorfgemeinschaften sind, die sehr, sehr eng sind, wo man als Außenstehender sehr schwer reinkommt.
Ja, das Gefühl kenne ich, das war bei uns tatsächlich auch sehr ähnlich.
Wobei auch da muss ich sagen, meine Eltern oder auch ich da auch einfach niemals große Anstrengungen unternommen haben, da irgendwie zugehörig zu werden. Das muss man auch fairerweise sagen. Wahrscheinlich hätte das anders ausgesehen, wenn wir einfach, keine Ahnung, irgendwelchen Vereinen beigetreten wären, beziehungsweise irgendwie uns da stärker integriert hätten.
Ja, ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Wir haben uns ja was vorgenommen. Ich könnte jetzt noch so viel erzählen, aber wir sind ja woanders her.
Ja, vielleicht packen wir das auch hinten dran an die Folge.
Genau, jetzt sind wir in Pennsylvania.
Wir sind in Pennsylvania und die kleine Ellen muss sich da quasi neu orientieren, aber das schafft sie wunderbar. Wie gesagt, sie wächst behütet und beschützt auf in einer sehr liebevollen Bubble durch ihre Eltern und durch ihre Hobbys. Sie ist ein sehr, sehr sportliches Kind gewesen, das sich einfach in jeglicher Hinsicht gerne bewegt hat. hat sie dann auch an ihrer neuen Schule relativ schnell Fuß gefasst, ist dann auch relativ schnell Teil des schulinternen Softball-Teams geworden. Das ist so eine, so wie, ja, weiß ich nicht, so eine Art von Baseball, aber eben nicht ganz so mit ein bisschen anderen Regeln, soweit ich das weiß. Also jetzt, das ist nah am Baseball dran, aber regeltechnisch leicht abgewandelt.
Mhm.
Verbessert mich bitte, wenn ich Unsinn erzähle. Also bei diesen US-Sportarten, da bin ich nicht so firm, aber das ist so das Bild, was ich immer gewonnen habe. Sie ist allerdings nicht nur sportlich begabt, sie ist auch karrieretechnisch, ja, hat sie da irgendwie vor, akademisch was zu machen und so, möchte sie eigentlich Logopädin werden, entscheidet sich dann aber für ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der Penn State, das ist die zu Pennsylvania, zum Bundesstaat Pennsylvania gehörende staatliche Universität. Und innerhalb dieses Studiums merkt sie, dass sie eigentlich unheimlich gerne mit Menschen, aber am liebsten mit Kindern arbeiten möchte. Mhm. Und dass diese Kommunikationswissenschaft an sich sie nicht glücklich macht und nicht ausfüllt. Und sie beginnt dann noch eine Qualifikation zur Grundschullehrerin zu machen. Also so ein bisschen, wie du das aktuell lebst, dann nochmal so hintenrum über den zweiten Weg dann nochmal an die Schule.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich kann das mit den Kommunikationswissenschaften irgendwie nachvollziehen.
Ja, das ist so ein bisschen unser Weg, ne? Nur den Alan Greenberg da geht. Ja. Nur, dass es bei dir eben kein Grundschullehramt ist. Sie schließt diese Zusatzqualifizierung allerdings ab und beginnt dann auch an einer Grundschule zu arbeiten, der Junior Park Academy in Philadelphia. Und da ist sie dann direkt angekommen. Also sie hat direkt das Gefühl, dass sie den Weg gefunden hat, der für sie der richtige ist und dass sie einfach den Job hat, der sie ausfüllt.
Sehr schön.
Ihre Familie ist sehr, sehr froh, dass sie endlich offenkundig, wie gesagt, den Weg für sich gefunden hat, glücklich ist, denn Alan hatte immer wieder so ein bisschen Probleme, also da war immer wieder rauszuhören bei so Berichten über sie, zwischen den Zeilen, dass sie so das unter dem gelitten hat, was man früher so Schwermut oder Weltschmerz genannt hat, was man heute vielleicht so irgendwo unter diesem Themenfeld Depression subsumiert. Also ich glaube nicht, dass sie eine total extrem depressive Person war, aber jemand, der immer wieder auch gerne mal in so melancholische Löcher gefallen ist und so ein bisschen mit sich und dem Leben gehadert hat, beziehungsweise auch damit den eigenen Platz im Leben zu finden.
Ja, finde ich an dieser Stelle aus zweierlei Gründen spannend. Zum einen, weil sie ja doch aus sehr guten Verhältnissen kommt. Das deutet ja nochmal darauf hin, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass es einem nur deswegen schlecht geht, weil man irgendwie aus sozioökonomisch schlechteren Verhältnissen stammt, sondern dass es halt einfach auch, sagen wir mal, in der Elite passieren kann, wenn du so willst. Als Zahnarzttochter ging es ihr finanziell gut, sowas, ne, kann man auf jeden Fall mal unterstellen. Und auf der anderen Seite sieht man das diesen Bildern eben auch gar nicht an. Ganz im Gegenteil, sie ist halt wirklich eine attraktive, junge, strahlende Frau, die auf jedem Foto wirklich ja wie so in die Kamera lächelt und den Eindruck vermittelt, dass es ihr sehr, sehr gut geht.
Ja, ihre Eltern werden auch in irgendeiner Doku, die ich gesehen habe, gefragt, mit welchem Wort sie Alan beschreiben würden, wenn sie mit einem Wort beschreiben müssten. Und bei ihrem Vater kommt direkt wie aus der Pistole geschossen Sunshine. Also das deckt so dieses Bild, was du da auch gerade hast. Sie ist einfach jemand offensichtlich, der sehr gestrahlt hat. Ja, aber Wehmut hat eben viele Gesichter und es sind auch oft Menschen, denen man das so nach außen gar nicht so ansieht. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar keine tiefen Depressionen andichten, aber sie hatte offensichtlich immer wieder so ein bisschen Probleme, ja, so mit ihrer Rolle, mit ihrer Identität, mit ihrem Weg.
War nicht ganz zufrieden vielleicht.
War nicht ganz zufrieden, hat immer das Gefühl, vielleicht, ja, gibt es was Optimaleres für mich.
Aber sie war mit der Jobwahl dann durchaus doch noch zufrieden.
Dann also ja,
sie,
und genau.
Das war dann, sagen wir mal, diese Perspektive auf die Karriere damit dann abgeschlossen oder war das immer noch ihr nicht genug oder weißt du?
Nee, das war dann, ich glaube, ihr ging es gar nicht darum, irgendwie eine ausufernde Karriere zu machen. Ich glaube, sie wollte einfach dieses Gefühl haben, anzukommen. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, eine Grundschullehrerin, da hat jemand, also wenn du jetzt wirklich Geld verdienen willst und wirklich es dir um eine geile Karriere geht, dann machst du was anderes. Ne? Das ist ein akzeptabler Job, also was heißt akzeptabel, das ist ein sehr, sehr angesehener Job und das ist auch ein sehr wichtiger Job. Du formst kleine Menschen und bereitest die aufs Leben vor, ne? Aber
ja.
Es gibt halt eben Jobs, die in der Nahrungskette weiter oben stehen.
Ja, also wenn du richtig Kohle machen willst, dann ist es sicherlich nicht so die richtige Karriere, aber nichtsdestotrotz mal zumindest in Deutschland verdient man auch nicht allzu schlecht als Grundschullehrerin.
Ja, natürlich nicht. Im Jahr 2007 jedenfalls scheint ihr Leben so gut zu sein wie nie zuvor. Der Job, wie gesagt, ist perfekt. Sie fühlt sich angekommen. Die Eltern konnotieren das sehr, 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 sehr glücklich und sind sehr zufrieden über das Erreichte ihrer Tochter. Und noch etwas anderes macht ihr Leben zu diesem Zeitpunkt perfekt. Ihr Freund Samuel Goldberg, den hat sie 2007 kennengelernt. Und auch das war ähnlich wie die Beziehung ihrer Eltern, im Prinzip Liebe auf den ersten Blick und auch sehr schnell eine sehr harmonische Beziehung.
Ja, die sehen auch wirklich sehr glücklich auf diesem Bild aus. Wie sie da gerade, glaube ich, in der Küche stehen und was kochen oder sowas, ne?
Ja, genau. Samuel ist Fernsehproduzent, aufstrebend. Der hat bereits einige größere Produktionen geleitet für größere Sender, auch wie NBC. Und ja, für den öffnen sich so langsam auch immer größere Türen. Das ist also jemand, der auf jeden Fall Karriere machen wird, auch in einem Bereich, wo relativ viel Geld unterwegs ist. Mhm. Die beiden ziehen relativ schnell zusammen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Stadtviertel in Philadelphia, in so einem Wohnkomplex, von dem ich dir auch ein Foto geschickt habe, der ja so ein bisschen luxuriöser ist. Also die Wohnungen sind sehr schön ausgestattet. Es gibt im Basement-Bereich des Hauses, da gibt es so verschiedene Wellness-Geschichten und einen Fitnessraum und so, der halt für die Bewohner nutzbar ist. Das ist alles in diesem Mietpreis enthalten.
Ja.
Und es gibt eben Wachleute und einen Sicherheitsdienst und es gibt so Concierge. Also wenn du das Haus betreten möchtest, du kannst da nicht einfach so reinkommen und die Leute belästigen, sondern du musst erst an so einem Empfangsmenschen vorbei. Ne? Also
das ist dann schon wirklich sehr, sehr gehobenes Wohnen, würde ich sagen. Ja, man sieht es dem Gebäude nicht an. Also auf dem Bild sieht man es dem Gebäude nicht an. Das wirkt fast eher, ich würde fast sagen, unattraktiv, wie so ein riesen Mehrfamilienkomplex.
Ja.
Aber wie du das so beschreibst, wenn man überlegt, was sie alles bietet und man auch so ein bisschen so abseits des Gebäudes schaut, was da noch so für Gebäude sind, dann habe ich schon ein Gefühl davon entwickelt, wie komfortabel das Wohnen dort gewesen sein muss.
Ja, das Gebäude an sich, ja, da ist alles zugesagt. Ich habe es genauso empfunden wie du, aber es ist, das weißt du nicht oder kannst du nicht wissen, noch dazu in einem sehr guten Viertel von Philadelphia gelegen, also generell eine Ecke, wo das Leben erstrebenswert ist, wenn man in dieser Gegend wohnt. Und dann eben bietet es diese Annehmlichkeiten, von denen ich gesprochen habe, ne? Also gewisse Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung, die einfach im Haus vorhanden sind für die Bewohner und eben Sicherheit und diesen Empfangsdienst, der so ein bisschen aussortiert, wer da zu einem kommt und wer nicht.
Wie sicher ist denn die Stadt im Allgemeinen, dass es sowas bedarf? Ist das irgendwie, haben die da irgendwie Sorge gehabt, dass da irgendwie, keine Ahnung, andere Leute oder irgendwie irgendwelche Halunken hier Unwesen treiben oder so?
Nee, Philadelphia steht im nationalen Ranking, glaube ich, so relativ durchschnittlich da. Ich habe das neulich nochmal irgendwo gesehen, so die gefährlichsten und ungefährlichsten Städte. Und ich meine, Philadelphia ist nichts Erwähnenswertes. Also jetzt keine Stadt, wo man jetzt sonderlich viel Angst haben muss, so wie, weiß ich nicht, Baltimore oder so.
Okay.
Wie auch immer, richtig perfekt scheint die Beziehung dann 2010 zu sein, als Ellen von ihrem Freund einen Heiratsantrag bekommt. Sie berichtet das überglücklich ihren Eltern und die Eltern sind auch sehr, sehr froh für sie, denn im Prinzip hat sie so richtig klischeehaft schon seit klein auf davon geträumt, dann irgendwie so eine Märchenhochzeit, wie so tatsächlich viele Mädchen das ja tun, so irgendwie den Mann ihrer Träume zu heiraten, so eine richtig große Märchenhochzeit zu feiern, schön ausufernd und damit dann quasi ihre Liebe zu krönen.
Das ist doch schön. Das klingt auf jeden Fall alles sehr perfekt.
Der Termin für die Trauung wird ins Jahr 2011 gelegt und wenn du Familie und Freunde von dieser Zeit reden hörst, von diesem Jahr 2010, dann sagen eigentlich alle, dass sie so glücklich wirkte wie nie zuvor. Allerdings wissen ihre Eltern, dass dieser Schein ein wenig trügt. Denn in letzter Zeit sind die Panikattacken zurück, mit denen sie immer wieder zu kämpfen hatte.
Ja.
Und es deutet sich an, dass auch die Beziehung zu Samuel nicht so gut ist, wie sie nach außen immer wieder dargestellt wird oder wie sie nach außen zu sein scheint. Ellen bittet ihre Eltern immer wieder, zeitweise bei ihnen einziehen zu können und zieht auch immer wieder temporär nach Hause, denn es gibt Streits. Das bedingt wohl auch ihre Panikattacken und es gibt wohl auch körperliche Übergriffe, munkelt man, allerdings weist sie das immer von sich. Also sie bestätigt, dass es Streits gibt, dass es auch sehr intensive Streits gibt, dass das auch Dinge sind, die ihre Psyche eben negativ beeinflussen, dass es da irgendwie zu Gewalt kommt, weist sie von sich, aber viele, also ihre Eltern vermuten es aufgrund verschiedener Hinweise.
Okay, das kommt jetzt sehr unerwartet.
Ja, wie gesagt, sie wohnt temporär immer wieder bei ihren Eltern, sie spielt sogar mit dem Gedanken, ihren Job zu kündigen, der sie ja eigentlich so quasi komplett gemacht hat, der so ihr Traumjob war.
Ja.
Weil auch da in dem Bereich Selbstzweifel bei ihr eingekehrt sind. Das war dann scheinbar genereller Natur, dass sie dann wieder durch dieses Hinterfragen der Beziehung einfach alles hinterfragt hat. Aber ihre Eltern, die halten sie weiterhin in dieser liebevollen, unterstützenden Bubble, in der sie schon von Kind auf war, und unterstützen sie und bringen sie dazu, eben nicht alles hinzuwerfen, sondern zu einem Therapeuten zu gehen, sich Hilfe zu holen, diese Ängste aufzuarbeiten, diesen Ängsten zu begegnen und daran zu arbeiten.
Ah, okay, aber was für Ängste waren das jetzt genauer? Also du hast ja vorher schon von irgendwelchen Sorgen gesprochen, die sie da hatte, aber vor was genau hatte sie Angst? Weiß man das genauer?
Das weiß man nicht genauer. Also okay. Versagensängste, aber dann eben auch Sachen, die offensichtlich damit zu tun hatten, dass diese Beziehung nicht so glücklich war, wie sie den Anschein gemacht hat. Und ich meine, das ist ja auch eine Sache, die dein inneres Gleichgewicht durcheinander bringt. Ne? Wenn du da in einer Beziehung bist und auf der einen Seite diesen Menschen liebst und denkst, das ist vielleicht der Mensch für mich, und dann immer wieder es große, große Konflikte gibt, die dich vor die Frage stellen, ist das wirklich so? Und dann
das lässt dann Menschen, die vielleicht auch nicht so die innere Stabilität besitzen, dann allgemein nochmal zweifeln, vermutlich.
Ja, natürlich. Und das wirft dann ja auch die Frage auf, was mache ich? Trenne ich mich? Waren dann diese Jahre umsonst?
Fange ich? Ist das doch der richtige Weg? Ist das jetzt hier so mein Traum, der sich erfüllt? Oder bin ich hier komplett, habe ich mich doch verlaufen oder was? Ne?
Habe ich auch die Energie, nochmal von vorne anzufangen? Ne? 1000 Fragen, die da irgendwie eine Rolle spielen in so einem Moment.
Ja, okay.
Sie beginnt also eine Therapie und schafft es nur langsam, sich der Therapeutin zu öffnen in dieser Gesprächstherapie und über ihre Ängste und Probleme zu sprechen. Aber immerhin schafft die Therapeutin es, dass diese Pläne, alles hinzuwerfen und auch den Job hinzuwerfen, erstmal aufgeschoben werden. Also sie bleibt dabei, sie zieht durch, und im Jahr 2011, also quasi ein Jahr nachdem das losgegangen ist, ist sie immer noch Lehrerin, aber ihre Panikattacken sind mittlerweile so stark geworden, dass die Arbeit an der Schule im Prinzip kaum noch machbar für sie ist. Also wir stehen jetzt an so einem Punkt im Winter 2011, wo dieses Beenden dieses Arbeitsverhältnisses einfach offenbar Realität zu werden scheint.
Ja, okay.
Die Therapeutin verweist aber darauf, dass Alan Greenberg ansonsten relativ relativ stabil gewirkt hat und ansonsten offensichtlich ja ganz gut im Leben stand, keine Selbstmordgedanken geäußert hat, keine selbstverletzenden Tendenzen hatte und auch ihrer Beziehung größtenteils positiv entgegenstand, auch wenn es da natürlich immer wieder Konflikte gab, aber sie freute sich auf die Hochzeit, die mittlerweile im Sommer 2012 stattfinden sollte.
Okay, es wurde also offiziell nochmal verschoben. Ja, ist ja auch eher unüblich, ne?
Ja, aber aufgrund ihrer Panikattacken war es nicht anders möglich.
Ist nicht anders möglich. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es halt dadurch, also es muss schon triftige Gründe geben, eine Hochzeit zu verschieben. Denn daran hängt ja einfach ein riesen Rattenschwanz. Planung, Location, Gästeliste, ganze Dekogramm und was da so alles organisiert werden muss, weißt du. Und das verschiebt man nicht einfach so. Das heißt also, möglicherweise, wie transparent man damit umgeht, bedeutet das auch natürlich so ein gewisses, ja, so ein öffentlich Machen des eigenen Problems oder so.
Es wirft Fragen auf. Also
genau.
Die Leute werden fragen, warum, weil du gehst so einen Schritt nicht, aus nichtigen Gründen.
Genau. Das ist mehr als, keine Ahnung, ich habe gerade viel zu tun.
Wir fassen also zusammen, sie ist seit nunmehr einem Jahr in dieser Gesprächstherapie. Es ging da auf und ab. Aber diese Zweifel und Panikattacken, diese Angst dem Job gegenüber, die kann die Therapeutin ihr irgendwie nicht nehmen, warum auch immer. In ihrem Leben an sich, da scheint sie allerdings relativ sicher zu stehen. Also es gibt keine selbstverletzenden Tendenzen und es gibt auch keine Zweifel an der Beziehung, auch wenn die immer wieder streitgeprägt ist. ob das jetzt tatsächlich so ist, dass sie da glücklich ist oder ob das so ist, dass sie sich vielleicht auch einredet, dass alle Beziehungen so sind und dass sie nichts Besseres findet oder was weiß ich was, das weiß ich nicht, aber sie scheint jedenfalls keine Zweifel daran zu haben.
Okay.
Ihre Therapeutin verschreibt ihr nun angstlösende Medikamente. Xanax, davon haben wir in der letzten Folge gesprochen, das war das Mittel, was Tamla Horsford verabreicht wurde oder was man in ihrem Blut gefunden hat.
Ja.
Das soll ihr so ein bisschen helfen, diese Ängste zu lösen, weil sie aber bereits vorher und dann auch durch die Einnahme des Medikaments unter starker Schlaflosigkeit litt, bekam sie ein weiteres Medikament verschrieben, Ambien. Das ist auch ein relativ starkes Schlafmittel, was in Amerika relativ häufig verschrieben wird und auch so ein bisschen kritisch betrachtet wird, denn es hat eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Manche davon sind zu vernachlässigen, sowas wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme. Aber manche sind eben sehr, sehr tiefgreifend. Halluzinogene Psychosen, Depressionen und Sachen, die in die Richtung gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Menschen, der generell schon so eine leicht lethargisch-depressive Neigung hat, vielleicht auch einfach nochmal doppelt reinhaut.
Ja.
Das weiß ich allerdings nicht. Allerdings erzählt sie niemandem, dass es irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Also Familie und auch Freunde sagen aus, dass das wohl ganz gut funktioniert, dass sie nie davon gesprochen hat, dass sie irgendwelche Nebenwirkungen hat.
Mhm.
Der 26. Januar 2011 ist ein ganz normaler Tag, im Prinzip ein Wintertag, allerdings so, dass der Winter in diesem Bereich von den Vereinigten Staaten unglaublich krass reinbricht, also es ist schon recht viel Schnee gefallen und im Laufe des Tages stellt sich raus, dass mit noch sehr viel mehr Schneefall zu rechnen sein wird.
Ja.
Samuel ist arbeiten, der ist mit seinen irgendwelchen Geschäftspartnern unterwegs und Ellen ist in ihrer Grundschule und telefoniert in der Pause mit ihrer Mutter und die sprechen darüber, ob Ellen das überhaupt schaffen wird, noch nach Hause zu kommen, weil mit so einem Blizzard gerechnet wird, also das Wetter soll sich extrem verschlechtern im Laufe des Tages, sehr, sehr viel Schnee fallen und auch die Verkehrsbedingungen dadurch quasi zum Erliegen kommen, mehr oder weniger. Also man kennt diese Bilder, wenn in Amerika so richtig der Winter reinhaut und einfach nichts mehr geht, weil so meterhoch Schnee liegt und ja, der Verkehr quasi komplett zum Erliegen kommt.
Ja, genau. Hat man hier selten, aber im letzten Winter zumindest habe ich das auch einmal erlebt, dass es sehr ähnlich war, dass quasi nichts mehr ging.
Ja, in unserer Heimatstadt hat man das ja hin und wieder mal, zumindest wenn dann Schnee fällt und je nachdem auf welchen Berg man muss, denn es sind ja viele Berge bei uns zu Hause, dann geht da oft auch nichts mehr, zumindest ein paar Tage lang. Ne?
Ja, genau.
Ich bin da mal eingeschneit für 2 Tage und konnte das Haus dieser Person, wo ich zu Besuch war, einfach nicht verlassen, um zu meinen Eltern zu kommen. Das ging einfach nicht. Und dann, ja.
Ich hoffe, es war eine sympathische Person.
Das war eine unfassbar sympathische Person, ja.
Sehr gut.
Wie auch immer, Ellen verspricht ihrer Mutter, sich relativ frühzeitig auf den Weg zu machen. Sie hat nicht so lange Unterricht und sie kann gegen 1 Uhr die Schule verlassen und das ist dann höchstwahrscheinlich noch kurz vor diesem Blizzard, sodass sie es schaffen wird, vor dem ganz großen Schneegestöber nach Hause zu kommen.
Okay.
Gegen 13.30 Uhr wird sie noch von Zeugen an der Tankstelle gesehen. Da tankt sie und macht noch kleine Einkäufe und setzt dann ihren Weg nach Hause fort. Wie sie dann da ins Haus kommt, also das ist so, dass da auch eine Tiefgarage gibt und dann auch Überwachungskameras, die erfassen sie allerdings nicht. Also sie kommt dann offensichtlich irgendwann nach Hause. Das kann man am Schließsystem nachvollziehen. Das ist auch so, dass dass Türöffnungen und so gespeichert werden. Aber man sieht sie halt nicht die Wohnung betreten.
Gab es denn bei diesem Komplex irgendwelche Überwachungskameras? Also in der Tiefgarage oder so?
Die erfassen
nicht,
die
aber sich. Wie geht das?
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da tote Winkel. Und es kann ja schon sein, dass man dass das nur so bestimmte neuralgische Punkte filmt und dass man, je nachdem, wie man sich bewegt, da einfach nicht erfasst wird.
Na, okay.
Wie auch immer, man geht so davon aus, dass sie so gegen 14 Uhr zu Hause war.
Ja.
Um 17.30 Uhr kommt Samuel aus dem Fitnessraum, der unten im Haus gelegen ist. Der hat sich so gegen 16:45 von Ellen verabschiedet in der Wohnung. Die haben da zusammen kurz gechillt. Und er ist dann so 16:45 in den Fitnessraum gegangen, der wie gesagt im Untergeschoss des Gebäudes ist, um Sport zu treiben und kommt jetzt wieder hoch, 17.30 Uhr,
ja.
Klingelt an der Tür dass sie ihm öffnet, aber sie macht nicht auf. Er hat keinen Schlüssel mitgenommen, er wollte, wie gesagt, zum Sport, er hatte kein Gepäck dabei, in Anführungsstrichen. Und er wusste halt, dass sie zu Hause sein würde.
Aber sagtest du nicht eben, dass er mit Geschäftspartner unterwegs war?
Ja, ja, aber er ist dann irgendwie so um 16 Uhr nach Hause gekommen.
Okay.
Hat er mit ihr gechillt und ist dann zum Sport runter.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Er steht jetzt aber vor verlassener Türe, sie öffnet einfach nicht. Er schreibt ihr mehrere SMS, also so das klassische Hallo, Hallo, was machst du, wo, was los? Mhm. Und dann auch irgendwie schon so ungehaltenere Sachen, sowas wie, ich hoffe, du hast eine Erklärung dafür und was soll die Scheiße? Also er wird langsam auch sauer und pampig.
Ja.
Und er schreibt ihr auch E-Mails, weil sie auf seine SMS nicht antwortet, aber sie reagiert einfach auf gar nichts.
Ja.
Da steht er jetzt also einige Zeit, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor dieser verschlossenen Tür.
Mhm.
Und weiß nicht, wie er reinkommen soll. Die Tür ist nämlich offen, also er kann sie quasi von außen öffnen, aber da ist so ein Riegel von innen vorgelegt, dass er nicht rein kann.
Ah, okay. Mhm.
Also nicht so eine Kette, wie man die kennt, sondern aber so ein kleiner fester Riegel, der auch in so einem Scharnier läuft, dass man die Tür so öffnen kann, aber dann nur so reingucken kann.
Ja, verstehe.
Er ruft halt auch rein, gibt keine Reaktion und irgendwann überlegt er sich dann halt, dass es Sinn ergibt, in die Lobby zu gehen. Da ist, wie gesagt, so eine kleine Pförtnerloge und da gibt es eben auch Wachleute und einfach zu gucken, ob die ihm nicht Zutritt zu seiner Wohnung verschaffen können.
Okay.
Er kommt dann also runter, trifft einen der Wachleute an, erzählt ihm seine Geschichte, dass er um 16.45 Uhr zum Sport gegangen ist und nach seiner Rückkehr seine Frau, Freundin ihm nicht die Tür öffnet und dass er jetzt rein möchte. Der Wachmann ist irritiert, das wird er später aussagen, denn Samuel trägt keine Sportklamotten, sondern eine ganz normale Hose, ein ganz normales Hemd und Straßenschuhe und sieht für ihn nicht so aus, als ob er Sport getrieben hätte, weil er auch nicht geschwitzt ist oder so und das auch ein Style ist, mit dem man eigentlich nicht in so einen Sportraum gehen würde.
Ja, wahrscheinlich gab es da ja auch nochmal Kleidervorschriften, wenn das halt irgendwie für alle zugänglich war.
Gehe ich von aus, ja.
Ja, sehr schwer anzunehmen.
Jedenfalls schickt dieser Wachmann Samuel auch unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Er weiß zwar, dass der in dieser Wohnung wohnt, aber es gibt eine relativ strikte Anweisung für das Sicherheitspersonal vom Gebäudemanagement. Die dürfen sowas nicht, also so eine Tür aufbrechen. Auch wenn die wissen, die Person wohnt da, damit haben die nichts am Hut.
Okay.
Samuel sagt jetzt aus, dass der Wachmann ihn bis zu seiner Wohnungstür zurückbringt und die beiden darüber diskutieren, ob die Tür geöffnet werden kann oder nicht. Der Wachmann sagt später aus, dass er die Lobby nie verlassen hat, sondern dass Samuel allein zurückgegangen ist. Also da ist so ein kleiner Widerspruch. Aber das kann natürlich auch so im Eifer des Gefechts schon mal passieren, wobei es auch wieder ein bisschen komisch ist, finde ich.
Naja, ja. Eigentlich schon.
Er kommt zurück und er sieht jetzt einfach keine andere Möglichkeit, als die Tür seinerseits aufzubrechen. Und er wirkt da mit Gewalt ein und dieser Riegel gibt nach. Die Tür öffnet sich, er kann in die Wohnung eintreten. Er betritt quasi die Wohnung und da gibt es jetzt nicht so einen Flur oder so, das ist so wie in diesen amerikanischen Wohnungen oft. Du stehst quasi so direkt im Wohnbereich und blickst auf die offene Küche. Da ist so eine Theke.
Ja, du hast ein Bild davon geschickt, aber auch genau. von dem Grundriss. Und ja, Living Dining Room in der Mitte.
Genau. Mhm. Also er blickt jetzt auf diese Theke und sieht Ellen nicht. Er ruft nochmal nach ihr, er hört sie auch nicht und er geht um die Theke herum in die Küche und da sieht er sie. Die ist da so in die Ecke von Theke und Arbeitsplatte, also da, wo quasi dieser rechte Winkel ist.
Ja, man sieht sie ja auch eingezeichnet tatsächlich.
Genau, da ist sie so hingekauert und sie blutet offensichtlich und bewegt sich nicht.
Ja.
Auf der Anrichte befindet sich eine Zitrone, eine halbe aufgeschnittene Zitrone und frisch gewaschene Blaubeeren, was so darauf hindeutet, dass sie da gerade irgendwie so beschäftigt war und dann irgendwas passiert ist. Und ja, sie blutet offensichtlich relativ stark, sie ist verletzt, er ruft den Notruf, das sagt er zumindest später, dass er zuerst den Notruf angerufen hat, um als sorgenvoller Freund sich darum zu kümmern, dass seine Partnerin schnellstmöglich Hilfe bekommt. Später wird man erfahren, aufgrund von Verbindungsnachweisen, dass er erst seine Eltern angerufen hat und dann seinen Onkel, der Anwalt ist, und dann erst den Notruf gewählt hat. Also auch ein bisschen sketchy. Echt? Alles. Ja.
Sehr seltsam.
Ja. Ich
also insgeheim habe ich natürlich jetzt unterschwellig den Gedanken, dass er da irgendwie ein möglicher Täter sein könnte. Ich frage mich die ganze Zeit nur, wie halt dieses Schloss von innen reingekommen sein kann. Aber mach mal weiter. Zum Grundriss vielleicht noch ganz kurz. Ich finde die Aufteilung dieser Wohnung recht seltsam für ein Paar. Denn man kommt rein und dann hat man quasi die gleiche, also vor Kopf, wie Fabian schon sagte, ist diese Küchenzeile und dieser Wohn-Essbereich in einem. Und dann hat man links ein Bedroom mit Toilette und Bad und rechts nochmal gespiegelt genau das Gleiche. Das ist eigentlich, sieht das eher aus wie so ein, ja, eine ordentliche WG-Wohnung. Mal ganz kurz am Rande. Also ich würde da jetzt bei einem Paar eher vermuten, dass es halt, vielleicht haben sie es auch anders genutzt, ne? Aber dann irgendwie ein Arbeitszimmer gibt oder Hobbyraum und so. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, das ist nur die Exposé-Beschreibung, ob das dann auch so
vermutlich
genutzt war.
Ne? Vermutlich, ja, 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 vermutlich. Aber so, es sieht erstmal aus wie zwei getrennte Welten, so. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ja. Also wahrscheinlich war es dann auch so nutzbar, aber die haben es dann anders genutzt.
Hm.
Ja, ich kann das vorwegnehmen. Im Prinzip gibt es jetzt hier keine Vielzahl von Verdächtigen, die ich dir präsentieren kann. Im Prinzip ist, wenn es ein gewaltsames Zu-Tode-Bringen von Ellen war, ist eigentlich Samuel der einzige Verdächtige. Ja. Und dass der Riegel vor war, muss ja zum Beispiel gar nicht sein. Also es hat ja niemand gesehen außer ihm. Also der muss ja gar nicht da gewesen sein. Gut, er hat versucht, diesen Wachmann zu holen. Es wird aber auch in einer Doku gesagt und auch vorgemacht, dass es mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht, dass man von außen mit einem Hilfsmittel diesen Riegel zumacht. Also,
ah ja, okay.
Weißt du, ja, du kannst okay, das so ja. Präparieren und dann die Tür von außen schließen, bis der nur noch ein Spalt offen ist und kannst den auch von außen vorlegen, wenn du ein bisschen geschickt bist.
Ja, okay.
Aber egal, ich mach einfach weiter, weil der Fall ist ganz schön, er ist ein bisschen weird, dieser Fall. Samuel ruft nun also den Notruf an. Und die erklären ihm, welche Wiederbelebungsmaßnahmen er starten soll, also wie so eine Herzdruckmassage funktioniert. Und er scheint auch eine längere Zeit Allens Brustkorb zu drücken, um da irgendwie so Wiederbelebung stattfinden zu lassen. Erwähnt dann aber irgendwann so beiläufig am Telefon, dass in ihrer Brust ein Messer steckt. Und die Frau am Telefon fragt sich, wie er dann vorher diese Herzdruckmassage durchgeführt haben will, weil das ja auch nicht geht.
Ja.
Aber sie kommt gar nicht mehr dazu, das irgendwie zu hinterfragen. Sie ist auch so im Adrenalinrausch und endlich treffen die Rettungskräfte in der Wohnung ein. Und denen ist im Prinzip bei Allens Anblick direkt klar, dass sie tot ist. Also die hat eine Vielzahl von Stichwunden, weist sie auf. Viele im vorderen Bereich, also Hals, Brust, Oberkörperbereich. Viele aber auch hinten, also im Hinterkopf, Nacken, Halsbereich. Insgesamt 10 vorne, 10 hinten.
Ja, du hast mir hier so eine 3D-Ansicht mitgeschickt. Und da wäre noch die Frage, waren das nur Stichwunden oder steckten auch mehrere Messer nochmal in ihr drin?
Nee, das waren nur Stichwunden, aber in der Brust steckte noch das Messer. Also der letzte Stich ist auf jeden Fall in die Brust ausgeführt worden, weil da noch das Messer steckt.
Also das ist doch so eine enorm wichtige Information. Wie kann es sein, dass er das nicht gesagt hat?
Ja, darüber spekulieren wir nachher.
Okay.
Kurz nach den Rettungskräften stößt auch die Polizei dazu am Ort des Geschehens. Beginnt Spuren zu sichern. Die stellen fest, dass im Prinzip nichts auf einen Einbruch hindeutet, außer eben das gewaltsame Öffnen der Tür, das aber ja Samuel selbst eingeräumt hat. Die Wohnung ist nicht verwüstet, scheint nicht durchsucht zu sein und auf den ersten Blick kann Samuel auch nicht feststellen, dass irgendwas gestohlen wurde. Also alles scheint so zu sein, wie es sein muss.
Was für einen Eindruck hinterlässt denn Samuel?
Der hinterlässt einen relativ aufgeräumten Eindruck. Also der war tatsächlich beim Notruf, wirkte er sehr fahrisch und hektisch, also sehr, sehr emotional.
Was ja verständlich ist.
Was absolut verständlich ist. Jetzt wirkt er so relativ aufgeräumt, also nicht so, nicht total kalt, aber auch nicht unbedingt so, wie man es erwarten würde.
Okay.
Der Schlüssel steckt von innen, allerdings ist halt nicht abgeschlossen worden. Und ja, wie gesagt, der Riegel war offenkundig vorgelegt, aber wurde dann ja von Samuel geöffnet. Dass irgendein möglicher Täter von außen eingestiegen ist, kann man ausschließen. Die Wohnung liegt im 6. Stock, da kann keiner hochkommen. Und irgendwie die Wachleute und auch die Kameras haben auch keine seltsamen Aktivitäten wahrgenommen. Also da ist jetzt irgendwie niemand ins Haus gekommen, der da nicht hingehört oder niemand irgendwie großartig rumgelaufen, der sich verdächtig benommen hat oder so.
Aber zum Reinkommen habe ich mal eine Frage. Nochmal beim Grundriss. Man sieht neben dieser Küchenzeile eine Tür. Da steht Entry, also Eintritt, Eingang. Ich habe dich aber eben so verstanden, dass der Eingang auf der gegenüberliegenden Seite ist, da wo auch was einmarkiert wurde, was auch eine Tür sein könnte. Das wäre ja, also gab es da quasi zwei Eingänge?
Genau, also aus dem, also innerhalb des Hauses gab es quasi zwei Arten ins Haus zu kommen.
Und wohin führte der andere?
Auch in so ein Flursystem. Also das ist dann einfach nur, das ist, die sind quasi, diese Wohnung ist im sechsten Stock, aber die ist jetzt nicht so, dass die nur von einer Seite erreicht. Die ist wie so eine Durchgangswohnung, die ist von mehreren Seiten begehbar quasi.
Also A möchte ich an dieser Stelle sagen, dass mir das, glaube ich, da würde ich mich, glaube ich, unwohl fühlen, wenn ich das wüsste, so grundsätzlich. Weil irgendwie, glaube ich, für mein Wohlbefinden und Wohngefühl gehört es auch, dass man so nur einen offiziellen Eingang hat. Und ich rede nicht von der Gartentür. Und zum anderen ist das ja doch auch eine Möglichkeit für den Zugang eines möglichen Täters, oder nicht? Oder anders gesprochen, könnte doch Samuel auch ohne weiteres von hinten reingegangen sein, diesen Riegel vorgeschoben haben und hinten wieder rausgegangen sein.
Ja, aber die andere Tür ist irgendwie, die ist irgendwie zugestellt. Also die haben das quasi so gemacht, dass die eine Tür als Haupteingangstür genutzt haben und die andere so zugebaut, weil die nicht genutzt wird und weil genau wahrscheinlich die das auch so empfunden haben wie du, dass es uncool ist, quasi so zwei so Eingangsbereiche zu haben.
Okay.
Also im Prinzip so ein bisschen Agatha Christie verschlossener Raum-Dilemma. Die Polizei kann sich nicht erklären, wie ein externer Täter in diese Wohnung hätte gelangen sollen.
Mhm.
Wie bereits erwähnt, die halb aufgeschnittene Zitrone auf der Anrichte und frisch gewaschene Blaubeeren in einem Sieb deuten darauf hin, dass Alan da gerade irgendwie Obst gewaschen zubereitet hat, an dieser Theke Anrichte stehend und dann angegriffen wurde. Sie hat keine Abwehrverletzungen an ihren Händen oder Unterarmen. Das ist aber dadurch zu erklären, dass man schnell die Theorie hat, dass der erste Stich in ihren Nacken ging, ihr Rückenmark verletzt hat und sie danach querschnittsgelähmt war und einfach nicht mehr reagieren konnte. Also
oh, wie schrecklich.
Sie hat dann quasi noch gelebt, aber war diesen restlichen 19 Stichen einfach bewegungslos ausgeliefert.
Oh Gott, das ist richtig Horror. Ja, man sieht ja auch auf diesen Bildern da, dass da sehr tiefe Wunden auch von hinten zugeführt wurden.
Ja, interessant ist, dass in der Küche relativ wenig Blut vorhanden ist. Also du siehst das, glaube ich, habe ich dir das Bild mit dem Blutfleck geschickt?
Mhm.
Ja, das ist alles, was man findet. Also es ist Blut an ihr und es ist der Blutfleck da auf dem Boden, aber das war's. Und man sollte an so einem Tatort eigentlich viel mehr Blut erwarten. Deswegen gibt es auch immer wieder die Theorie, dass der Angriff eigentlich woanders stattgefunden hat, aber dann letzten Endes sie in die Küche gebracht wurde. Die wird aber schnell verworfen gleich, weil die Polizei eine relativ abenteuerliche Erklärung für das ganze Szenario hat, aber dazu komme ich später.
Also man sieht diesen Blutspuren an, dass es da gewisse Handbewegungen gab, also solche, wie soll man sagen, die so gewisse Schmierstellen an den, an den Küchenfronten hinterlassen wurden, die darauf hindeuten, dass sie da irgendwie mit der Hand oder sowas gegengekommen ist, das so zum Abstützen oder irgendwas dergleichen. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich auch bei diesem Event eines berühmten Forensikers Deutschlands war und der hatte eben auch ähnliche Blutspuren analysiert und auch darauf hingedeutet, dass man eben an genau diesen Spuren gewisse Tatverläufe eben auch ablesen kann.
Genau, du kannst beispielsweise so Sachen messen wie, sind das High-Velocity-Blood-Splatter oder Low-Velocity-Blood-Splatter, also ist das Blut schnell oder langsam beschleunigt worden. Daraus kannst du dann schließen, ist es eine Schlagwirkung, ist es eine Schusswunde, aus welchem Winkel ist das erfolgt oder
ja,
so.
Also genau sowas, ja.
Wie treffen die Blutspuren auf der Oberfläche auf, das lässt dann wieder Rückschlüsse darüber zu, stand oder saß das Opfer, wie groß ist der Täter, also man kann unheimlich viel aus diesen Dingen herauslesen.
Ja, und das haben sie wahrscheinlich hier auch gemacht und sind dann zur Erkenntnis gekommen, dass das passt oder wie?
Das haben sie nicht gemacht, das wird der Anwalt ihrer Familie später auch bemängeln, der wird auch bemängeln, dass keiner so richtig nachgeforscht hat, warum da so wenig Blut ist. Also es gibt halt seiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder wurde in der Küche geputzt, bis man halt eingesehen hat, man kann nicht alles putzen, sodass dann noch dieses Blut, was unter Alan war, da geblieben ist.
Ja.
Oder Alan wurde woanders tödlich verletzt und dann dahin gebracht und diese eigentliche Tatort wurde dann aber geputzt. Aber die Wohnung wird nicht mit Luminol untersucht. Das heißt, die Polizei macht sich nicht die Mühe, danach irgendwelchen Spuren zu suchen. Die suchen einfach keine Erklärung für das wenige Blut in der Küche.
Gut, also man könnte ja auch sagen, dass man in 45 Minuten, die er ja im Sportraum gewesen sein soll, vielleicht auch genau sowas gemacht haben könnte.
Möglich. Behalten wir das mal im Hinterkopf.
Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass dadurch, dass es ja so ein Gym für die gesamte Wohngemeinschaft gewesen ist, für alle Anwohner, dass es da ja zumindest auch die Möglichkeit gegeben haben muss, sollte das sein Alibi gewesen sein oder sein vermeintliches Alibi, dass irgendjemand da drin war. Also es ist, man lehnt sich relativ weit aus dem Fenster, wenn man sowas macht und sowas plant und dann behauptet, hey, ich war im Gym, aber dich hat keiner gesehen, und aber es gibt vielleicht nachweislich irgendwelche anderen Bewohner, die dort gerade trainiert haben.
Ist absolut richtig, gibt's aber nicht. Also er ist da nicht gesehen worden, es gibt aber auch niemanden, der da trainiert hat um die Zeit.
Okay.
Also diese Möglichkeit der Überführung ist auf jeden Fall passé. Die Polizisten finden nun die von der Psychiaterin verschriebenen Medikamente, das Xanax und das Ambien. Ja. Und Samuel sagt halt auch, dass seine Frau manchmal zu Panikattacken litt, und jetzt ist den Polizisten vollkommen klar, Alan Greenberg hat auf jeden Fall Selbstmord begangen.
Wie bitte?
Ja.
Also, okay.
Und zwar ist es so, also es gibt eine erste Obduktion, die findet an ihrem ganzen Körper blaue Flecke.
Ja.
Teilweise auch schon ältere und jüngere, also die sprechen dafür, dass sie immer wieder Hämatome am Körper hatte, teils abgeheilt, teils neuere.
Ja.
Die beschreibt diese 20 Stichwunden und die sagt eben, dass höchstwahrscheinlich das Knochenmark verletzt war, möglicherweise schon mit dem ersten Stich, und sie deswegen bewegungsunfähig war.
Ja.
Diese Obduktion wird von einem Dr. Osborne vorgenommen.
Ja.
Kurz danach revidiert Dr. Osborne allerdings seine Aussage. Es gibt offensichtlich eine zweite Obduktion von einer Pathologin vorgenommen.
Ja.
Und laut dieser Obduktion ist das Rückenmark nicht verletzt worden. Das heißt, sie war bewegungsfähig, und dann fragen sich die Polizisten wieder, okay, warum gibt es keine Abwehrverletzung? Und jetzt ist denen klar, okay, die war psychisch angeschlagen, die hat Medikamente genommen, es gibt keine Abwehrverletzung. Das muss Selbstmord gewesen sein.
Ja, das ist ja maximaler Vollblödsinn. Also wie kann man denn, ernst gemeint, A, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt motorisch möglich ist, sich solche Stichverletzungen mit dieser Stärke quasi in den Nacken selbst einzuführen oder zuzuführen. Und B, glaube ich, gibt es ja irgendwann auch sowas wie so einen natürlichen Reflex, der quasi davon abwendet. Ja, es ist ja wie, wenn dir, keine Ahnung, wenn du Augentropfen nimmst und deine Augen zwinkern automatisch. Ne? Also ich glaube, ja, es gehört unglaublich viel Selbstüberwindung dazu, sich so ein Messer reinzurammen. Und ja, das Ganze dann wie oft? 19 Mal? Plus 20. 20 Mal und in den eigenen Nacken. Das ist doch voll der Schwachsinn.
Ich habe dir zwei, ja, das ist die Familie von Alan, zweifelt das natürlich auch sofort an. Ich habe dir
zumal der Vater ja auch Mediziner ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Auch wenn er Zahnmediziner ist, ist er ja gewissermaßen auch vom Fach.
Ja, ich habe dir zwei Bilder geschickt, die so 3D animiert sind, wo Stichkanäle und Messer so gezeigt werden. Auf einem alle und auf einem anderen nur so ein paar.
Ja.
Und das ist eine unabhängige Gutachteruntersuchung, die ein Gutachter im Auftrag der Eltern durchgeführt hat. Diese mit den weniger Stichwunden, das sind Stiche, die Alan Greenberg nicht selbst ausgeführt haben kann. Also die so vom Winkel her sind, dass das unmöglich ist, sich diese Stiche selber zuzuführen.
Und die auch, wenn man sich das hier mal ansieht, extrem tief sind. Also es gibt hier, die sind halt alphabetisch benannt, und da gibt es halt, ich weise jetzt mal auf die Stiche E und N hin. N geht so einmal wirklich von hinten in so ein, mit ins Gehirn fast rein, also im Nacken, wo ich denken würde, wenn man so einen tiefen Stich bekommt, dass dann einfach nichts mehr geht. Und E geht so richtig tief in die Brust rein, also so fast bis zur Wirbelsäule durch. Und beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich sowas einfach zuführen kann. Also ich denke jetzt automatisch an irgendwelche bescheuerten Samurai-Yakuza-Filme, die irgendwie so zur Selbsttötung sowas anwenden, aber dann ist es vielleicht ein Stich und das war's dann.
Ja, genau. Genau, Seppuku, also eine Art der ehrenvollen Selbsttötung im Feudal-Japan, also unter Samurai, die ihre Ehre verloren haben, das Aufschlitzen des Abdominalraums, des Bauchraums quasi zur Selbsttötung. Ja, das glaube ich, dass das mit Willenskraft möglich ist, dass du dir quasi Also es ist, läuft so, dass man sich selber in die linke Seite sticht und dann mit der Klinge quasi den Bauchraum aufschneidet. Das halte ich auch durchaus für möglich als große Willensleistung. Aber ja, 20 Stiche in Nacken, Hals und Oberkörper und dann wie gesagt eben auch teilweise in Winkeln, die man selber gar nicht erreichen kann, das ist haarsträubend.
Ey Fabian, was stimmt bei dir nicht, dass du mal eben aus dem FF so ein Wissen so rausholen kannst und dann in so einen exakt formulierten Satz packen kannst? Leute, nochmal da draußen, ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber hier noch einmal und dann ist es mir vollkommen egal, ob ich hier abschweifen darf oder nicht. Fabian ist mein Telefonjoker. Sollte ich irgendwann bei Wer wird Millionär sein, ich rufe Fabian an. Bam.
Ich fand einfach die japanische Kultur immer schon hochinteressant.
Ja, ich hoffe, du hast es auch als Props anerkannt.
Ja, sehr. Also ich habe das einfach übergangen, habe mich so nach innen gefreut, aber ich, ja.
Achso, okay, das ist deine japanische Freude.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben da offensichtlich Wunden, die sie sich nicht selbst zugefügt haben kann. Und wir haben zwei Autopsieberichte, die sich widersprechen. Das Problem ist, dass diesen zweiten Autopsiebericht von dieser ominösen Forensikerin Dr. Rourke, den hat niemand anderes jemals gesehen, außer dieser Dr. Osborne, der daraufhin ja seine eigene Meinung revidiert hat. Also der hat eine Obduktion vorgenommen, dann gab es eine Zweitobduktion seiner Aussage nach von dieser Dr. Rourke und daraufhin hat er seine Meinung komplett geändert, obwohl er ja auch eine Obduktion vorgenommen hat. Aber er ist der Einzige, der diesen zweiten Bericht jemals gesehen hat. So. Mhm. Dieser Dr. Rourke wird dann irgendwann auch befragt von den Anwälten, von den Eltern von Alan Greenberg und die kennt Alan Greenberg nicht. Die hat diese Leiche nicht obduziert. Die sagt dann auch so, nee, habe ich niemals obduziert, gibt's keinen Bericht drüber.
Ach was.
Ja. Das heißt, das kann so nicht stimmen. Es kann keinen abweichenden Autopsiebericht geben. Und dann ist ja die Frage, warum revidiert dieser Dr. Osborne seinen eigentlichen, der ja aussagt, dass
sie sich selbst umgebracht hat.
Nee, dass der erste Stich.
Also das ja genau. Aber nichtsdestotrotz ist ja das Ergebnis des zweiten Autopsieberichtes gewesen, dass es verschiedene Stichverletzungen gab, die sie sich nicht hätte selbst zuführen können.
Nee, das ist nochmal von einer ganz anderen Seite.
Das war die dritte Stelle von den Eltern.
Genau.
Okay, verstehe.
Also, gut. Also der erste Autopsiebericht, um das nochmal so auf klar einzuordnen, der erste Autopsiebericht von Dr. Osborne besagt blaue Flecke am ganzen Körper, verschiedenen Alters.
Wir behalten mal ganz kurz im Hinterkopf, dass es immer wieder diese versteckten Vorwürfe der körperlichen Übergriffe zu Hause gab.
Genau.
Oder die Vermutung viel eher.
Die Polizei erklärt diese blauen Flecke übrigens so, dass sie sagen, dass Alan sich die beim Sport zugezogen hat, aber ihre Eltern und auch Freunde wissen, dass sie monatelang vor ihrem Tod keinen Sport getrieben hat. Das war nämlich eine der Quellen ihrer Unzufriedenheit. Sie war immer ein sehr aktiver Mensch, der immer sehr viel Spaß an körperlicher Aktivität hat, aber sie hat da so ein bisschen durch diese Angststörungen den Spaß dran verloren und war eben in den letzten Monaten nicht mehr sportlich aktiv. Mhm. Und daher sind diese blauen Flecken eben nicht dadurch zu erklären, dass sie sehr viel Sport getrieben hat.
Ja.
Und dann bleibt im Prinzip nur die häusliche Gewalt eigentlich als, oder sie ist in der Schule geschlagen worden, aber das ist ja schon auch ein bisschen abwegig. Ne?
Ja.
Also wie gesagt, Dr. Osborne stellt diese blauen Flecke fest und stellt fest, dass es keine Abwehrverletzungen gibt, dass deren Ausbleiben aber dafür spricht, dass mit dem ersten Stich wahrscheinlich, dass der Halswirbel und das Knochenmark so beschädigt wurde, dass sie querschnittsgelähmt war.
Das Ergebnis der ersten Operation.
Genau. Dann revidiert er seine Meinung aufgrund eines ominösen Berichts, der niemand anders jemals vorgelegen hat, der auch offensichtlich nicht geschrieben wurde, weil die Forensikerin, die ihn erstellt haben soll, abstreitet, den jemals erstellt zu haben.
Wahnsinn. Also ich finde, mit so einer Falschaussage lehnt sich so ein Arzt doch ziemlich weit aus dem Fenster. Also da muss er wirklich gute Gründe haben, sowas abzuliefern.
Gut, ihm könnte suggeriert worden sein, dass dieser Dr. Rourke diese zweite Autopsie vorgenommen hat. Ne? Also es kann ja sein, dass er nicht gelogen hat, dass es da einen Bericht gab, der unter diesem Namen ihm verkauft wurde. Aber auch da muss man dann die Frage stellen, warum hat niemand anders diesen Bericht jemals gesehen?
Ja, und wie und von wem wurde er ihm dann
genau
zukommen lassen?
Genau. Und dann gibt es eben diesen unabhängigen Gutachter, der auf Einschalten der Eltern hin quasi gearbeitet hat, der dann eben formuliert, dass aufgrund der Winkel der Stichkanäle diese Stiche, die gekennzeichnet, nicht selber durchführbar gewesen wären.
Okay, gecheckt.
Weil aber Samuel nachweisbar um 16.45 Uhr die Wohnung verlassen hat, dass man sieht, dass er die Wohnung verlässt und irgendwie ins Untergeschoss geht, sagt die Polizei halt, ja, er war ja nicht in der Wohnung, er ist ja irgendwo hingegangen, gut, im Fitnessraum hat ihn keiner gesehen, es hat auch keiner gesehen, was er da in der ganzen Zeit gemacht hat und er taucht dann auch erst wieder auf, als er 17.30 Uhr hochgeht.
Aber wo sieht man das denn? Wie kann es denn sein, dass man nicht sieht, wie Ellen nach Hause kommt, aber man sieht, wie er die Wohnung verlässt?
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie da die Kameras angeordnet sind, aber es ist halt so, dass ich stelle mir das so vor, weil ich ja davon, also ich gehe davon aus, dass Samuel der Täter ist, ja? Natürlich. Ja, ich auch. Ich stelle mir das so vor, dass diese Kameras nur ganz bestimmte neuralgische Punkte überwachen und, keine Ahnung, die Lobby, das Treppenhaus, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das, wenn man vielleicht von der Tiefgarage aus, weil die ist vielleicht nicht so krass überwacht, weil da kommen eh nur Leute rein, die ins Haus gehören, weil da musst du mit einer Keycard dann außen das Tor öffnen. Mhm. Dass du dann vielleicht irgendwie ganz gut ungesehen reinkommst, dass aber Samuel vielleicht bewusst einen Weg genommen hat, wo der wusste, da ist die Überwachung am größten, da werde ich gesehen, weißt du, um sich ein Alibi zu verschaffen.
Ja, ja.
Aber das ist eben nur so eine Theorie von mir.
Ja, ich hätte noch die Theorie, dass er vielleicht, dass die bereits tot gewesen ist, als sie in die Wohnung gekommen ist, weil sie möglicherweise in einem Koffer oder was auch immer reintransportiert wurde.
Keine Ahnung.
Das würde zumindest auch erklären, warum es so wenig Blut gab.
Es wird da auch nie irgendwie großartig geguckt, wie der vermutliche Todeszeitpunkt ist. Man kann das ja eh nicht so hundertprozentig genau eingrenzen. Das wird dann einfach auf Samuels Erzählung hin gesagt, okay, die muss irgendwann zwischen 16:45 und 17:30 gestorben sein.
Ja.
Und die Polizei hat noch einen grandiosen Anhaltspunkt für Selbstmord, und zwar angeblich die Internetsuche des Computers. Da standen dann so Sachen wie schmerzfreier Selbstmord oder wie kann man sich töten ohne sich ohne Schmerzen und so Sachen. Mhm. Also das kommt alles im Zusammenhang mit diesen Medikamenten, die sie nimmt. Also sie googelt nach ihren Medikamenten, nach Nebenwirkungen, dann halt nach so Sachen wie schmerzfreier Selbstmord und so Sachen.
Okay, mag ja sein.
Und die Polizei
sieht... Das ist jetzt irgendwie auch verständlich. Also das könnte man nachvollziehen zumindest.
Ja, Moment.
Passt jetzt bisher.
Ja, aber jetzt kommt eine geile Panne. Die Polizei vermerkt das halt als Google-Suche und sagt, okay, die hat danach gesucht. In Wahrheit war das aber, wenn man die Google-Suche eingibt und man googelt diese Medikamente, dann waren das die am häufigsten damit korrespondierenden Suchbegriffe. Das war nicht ihr Suchverlauf, sondern das waren diese, die dann aufploppen.
Autsch. Das heißt, die Polizei, diejenigen, die diesen Verlauf gecheckt haben, haben das einfach falsch interpretiert.
Exakt.
Oh, richtige Profis.
Weil die offensichtlich so krass in dieser Selbstmordtheorie, aber auch da muss man sich ja fragen, ne? Also wenn ich jetzt an den Tatort komme, gut, ich bin kein Polizist, ich habe sowas noch nicht gesehen und so, ne? Mhm. Aber wenn ich an so einen Tatort kommen würde und da liegt eine Frau und mir sagt man, okay, da hat jemand 10-mal hinten in den Oberkörper gestochen, Kopf, Hals, Nackenbereich, und 10-mal frontal, dann wäre mein erster Impuls jetzt nicht unbedingt, ja, könnte auch Selbstmord sein, ne? Also ich finde das so abstrus einfach.
Es ist total abstrus. Es sei denn, dass es so ein bisschen abläuft wie bei unserem letzten Fall, dass man einfach bei Temmler, dass einfach von vornherein dieses Narrativ erzeugt wird, dass es Selbstmord war. Dass bevor noch irgendwelche Forensiker oder anderen Polizisten reinkommen und den Schauplatz sozusagen sehen, gesagt bekommen, hey, hier ist ein Selbstmord, die Sache ist schon klar. Weißt du, dann hat man direkt einen anderen Blick auf das Ganze. Das bekannte halb volle oder halb leere Glas, so ungefähr, weißt du? So.
Aber wie gesagt, man dreht sich hier total im Kreis. Ne? Also die Akteneinsicht des Anwalts der Familie ergibt dann, dass eben der Hauptgrund für die Einstufung als Selbstmord diese Autopsie von dieser Dr. Rourke ist, die halt sagt, das Rückenmark wurde nicht verletzt. Ja. Und dann hätten die Abwehrverletzungen sein müssen, aber diese Person sagt dann ja selber auf Befragung, ich habe diesen Bericht nie geschrieben. Und das ist ja einfach, da fällt ja im Prinzip so diese ganze Einstufung der Polizei in sich zusammen. Ne? Aber es ist halt, es wird halt immer noch als Selbstmord geführt, obwohl diese Hauptanhaltspunkt, deren Meinung nach, die Person, die das geschrieben haben soll, die dafür verantwortlich sein soll, sagt, ich habe diese Obduktion nicht vorgenommen.
Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil da muss doch irgendwer sein, der über solche Riesenklötze auch stolpert.
Nee, das ist genau der Stand, der Endstand ist.
Kaum zu glauben. Also wirklich kaum zu glauben.
Ach ja, es gibt noch einen Punkt, der auch so ein bisschen, ja, im Prinzip ein Beweis dafür ist, dass es kein Selbstmord war. Und zwar gibt es mindestens 2 Stichwunden im Hinterkopfbereich, die nach Meinung verschiedener Gutachter sofort tödlich waren. Also du hast das angesprochen, ein Stich geht quasi ins Gehirn.
Ja, ist Nummer N, ne? Ja, genau.
Genau, also es gibt zwei Stiche, von denen Gutachter sagen, spätestens der ist auf jeden Fall tödlich gewesen. Wenn das Selbstmord gewesen wäre, wie kommt dann das Messer in die Brust? Eine tote Person kann sich nicht noch ein Messer in die Brust stecken.
Ja, das ist es ja. Und das ist auch nicht irgendwie so ein Nagelbrett oder sowas gewesen, wo sie sich drauf hat fallen lassen. Weißt du, wie ich das meine? Um halt diese verschiedenen Einstiche zu bekommen. Das ist also offensichtlich, dass dieser Fall von vorne bis hinten stinkt. Und was noch hinzukommt, woher kommt denn dieser Doktor auf einmal? Ich muss halt zwangsläufig denken, okay, der ist Film- oder Fernsehproduzent, der hat wahrscheinlich irgendwie Kontakte oder er kennt Leute, die Leute kennen. Sein erster Impuls war es ja auch, irgendwie seinen Onkel anzurufen, der Anwalt ist. Weißt du? Also es ist ja offensichtlich, dass das in so eine Richtung geht, hey, ich lass mal meine Kontakte spielen und gucken, welches Netzwerk ich habe. Das scheint mir eine riesen Vertuschungsaktion zu sein.
Ja, dieser Verdacht, dass das eine Vertuschungsaktion ist, der drängt sich dann natürlich auf. Ne? Also ob jetzt Dr. Osborne vielleicht irgendwer war, der Samuel bekannt war oder der Samuels Familie bekannt war und der deswegen seinen ersten Eindruck revidiert hat, kann ich nicht sagen. Aber es hat auch auf jeden Fall ein Geschmäckle, dass dessen erster Anruf, wenn er da wirklich gerade seine tote Partnerin findet, seinen Eltern und seinem Anwaltsonkel gilt, bevor er die Rettungskräfte anruft. Ne? Das ist schon auch sehr, sehr komisch. Ja, und wenn man eben davon ausgeht, dass die Beziehung eben nicht so glücklich war, wie alle dachten und dass es da vielleicht auch zu Übergriffigkeiten kam und dass ich jetzt hier keinen großen Unbekannten sehe, vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden einfach auch laut Samuels Aussage, bevor er ins Gym gegangen ist, allein in der Wohnung waren,
ja,
spricht das ja eigentlich dafür, dass sie gerade irgendwie in der Küche, weiß ich nicht, einen Obstsalat machen wollte oder irgendwie sich da diese Blaubeeren klar gemacht hat für was auch immer und er von hinten auf sie eingestochen hat, wobei sie eben ja schnell bewegungsunfähig war und er hat dann aber noch 19 Mal auf sie eingestochen, weil er den Job unbedingt zu Ende bringen wollte, warum auch immer, das spricht ja auch für eine sehr, sehr hohe Emotionalität, ne?
Ja, und
vielleicht wollte sie auch einfach diese Beziehung nicht mehr, ne? Vielleicht hat sie einfach so einen klaren Moment gehabt und hat irgendwie gecheckt, okay, was meinem Leben irgendwie so die Qualität nimmt und was diese Angststörung auslöst, das ist gar nicht mein Job, das bist du. Weißt du, du bist vielleicht die Variable, die ich streichen muss, um wieder glücklich zu werden.
Man muss sich das ganze Szenario nochmal vorstellen. Sie war in der Schule, man hat diesen aufkommenden Schneesturm. Man weiß nicht, diesen Blizzard, man weiß nicht, ob sie nach Hause kommen wird. Ja, es ist eine stressige Situation, sie muss noch irgendwas einkaufen gehen und tanken oder was, kommt dann irgendwie nach Hause. Ein Ort, wo man sich dann vielleicht wohlfühlen sollte, aber er kommt ja dann irgendwie später von der Arbeit. Vielleicht herrscht eine gewisse Grundangespanntheit, will ich damit sagen. Das heißt also, eine Basis für einen möglichen Streit. Einfach emotional. Kann ja sein. Ja. Aber das ist natürlich jetzt auch nur Spekulation, was die Gefühlslage betrifft. Aber komplett unausgesprochen bisher ist ja die Tatsache erstmal, dass dieses Schloss von innen dran war. Und welcher Killer, also A, wie sollte ein Killer ansonsten, sagen wir mal, er war wirklich im Gym, reinkommen? Das ist die erste Frage, wenn sie doch eigentlich an der Küchentheke stand und was geschnitten hat. Bedeutet also, sie wird ja nicht irgendwen reingelassen haben, es sei denn, wir hätten dann doch irgendeinen anderen Bekannten oder Verwandten oder wen auch immer, der quasi zu Besuch kurz vorbei reingeschneit ist, aber wenn es ein Fremder gewesen sein sollte, hätte sie sich ja nicht wieder hinter den Tresen gestellt, um dann irgendwas zu schneiden. Mit anderen Worten, es ist eher unwahrscheinlich, dass es eine dritte Person gibt.
Hätte es Besuch gegeben, also Besuch, den sie aktiv reingelassen hätte, ja, hätte aber auch der Empfang im Empfangsbereich das irgendwie vermerken müssen. Also
richtig, dann, das kommt noch hinzu. Ja gut, es könnte irgendjemand aus dem Haus gewesen sein.
Okay, ja klar.
Das muss man vielleicht an der Stelle wirklich auch noch sagen. Also ich würde jetzt schon erwarten, dass die Polizei auch wirklich das ganze Haus einmal unter die Lupe nimmt. Denn es ist einfach ein Mehrfamilienhaus, ein recht großer Komplex, wie wir festgestellt haben. Also da ist gerade bei so einem Wetter, eigentlich ist so ein Wetter doch ideal. Das ist ja fast ein bisschen wie Shining, weil doch es den Kreis der Verdächtigen sehr stark eingrenzt. Und sei es am Ende 100 Leute sein, die da wohnen oder sowas, dann sind es aber immerhin 100 Leute, die man sehr stark fokussieren kann. Wie gesagt, das Wetter ist uneinladend, draußen ist die Hölle los, man weiß nicht, wie alle freuen sich, wenn sie nach Hause kommen. Es ist also und sehr unwahrscheinlich, dass es jemand von außerhalb gewesen sein könnte, weil es der Pförtner mitbekommen hätte. Das heißt, es sollte jemand aus dem Haus sein. Wenn es eine dritte Person war. Wenn es aber eine dritte Person gewesen sein muss, dann müsste es aber eine sein, die weiß, dass man dieses Schloss von innen zumachen kann. Und warum sollte man das machen? Warum sollte ein Killer so etwas machen? Das muss man sich doch ernsthaft fragen.
Vielleicht wirklich, um diesen Selbstmordgedanken irgendwie aufkommen zu lassen, auch wenn der noch so abstrus ist. Also sagen wir mal so, das mit dem Riegel vorlegen, wissen, dass das geht von außen, wüsste ja natürlich jeder, der in diesem Haus wohnt, weil die Wohnungen werden den alle gehabt haben. Wenn man vielleicht mal so ein bisschen experimentiert, dann wird man das gemerkt haben.
Das ist richtig, aber trotzdem macht man es doch nicht selbst, auch nicht beim Selbstmordgedanken, denn was für ein Selbstmordgedanke soll das sein?
Ja.
Den Riegel davor zu machen, die Türen spaltweit aber offen zu haben,
das ist,
und sich dann hinter der Theke dann umzubringen.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel, also für
Samuel. Hinter dieser Kücheninsel.
Für Samuel zum Beispiel ist das ja Teil seines Alibis. Daher ist es relativ wichtig, dass der Riegel zu ist. Ne? Weil er ist zum Sport gegangen, da war sie noch am Leben. Dann kam er nicht mehr in die Wohnung rein, weil der Riegel zu war. Also kann er sie nicht ermordet haben, weil irgendwer muss diesen Riegel ja geschlossen haben. Und er kam auch nicht mehr rein und er musste dann gewaltsam sich Zutritt zur eigenen Wohnung verschaffen.
Also der letzte Satz war, er hatte aber den Schlüssel.
Nee, hatte er nicht. Der Schlüssel steckte von innen, aber es war nicht abgeschlossen.
Okay, das heißt also, wie hat er denn die Wohnung aufbekommen? Stand die einen Spalt weit auf?
Nee, er hat geklopft, er hat geklingelt und hat dann versucht, ob die Tür offen ist. Und dann hat so einen Drehknauf und dann hat er gemerkt, okay, die ist nicht abgeschlossen, aber der Riegel ist vor.
Ja, okay. Warum würde jemand, der sich umbringt oder umbringen möchte, dann nicht die Tür vernünftig abschließen?
Ja, warum, also wie warum, gesagt, warum würde man sich auf diese Art und Weise umbringen? Das ist ja alles.
Ohnehin, aber trotzdem passt diese verschlossene Tür überhaupt nicht. Entweder man verschließt richtig oder man zieht sie nur zu.
Da passt irgendwie hinten und vorne nichts. Das Problem ist natürlich, wie du schon recht hast und auch zu Recht gesagt hast, wenn es da einen externen Täter gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es jemand aus dem Haus war. Ich glaube, es gab noch nicht mal eine Befragung der Hausbewohner, denn es wurden nicht mal Fingerabdrücke am Tatort gesichert. Es gab keine Suche nach Blutspuren mit Luminol. Ich kann mir vorstellen, dass noch nicht mal die Nachbarn befragt wurden. Also man hat sich da irgendwie nach dem Fund der Medikamente in der Wohnung, glaube ich, innerlich schon auf Selbstmord geeinigt. Mhm. Dann gab es die erste Autopsie, die sagt, okay, kann eigentlich nicht gewesen sein. Die fehlenden Abwehrspuren, die haben eher damit zu tun, dass das Rückenmark verletzt war. Dann wird das irgendwie schnell revidiert. Vielleicht spielten da gar nicht Samuels Beziehungen eine Rolle. Vielleicht hat einfach irgendwer aus der Polizei gesagt, ey, Doktor, komm, sag mal, ist doch irgendwie Selbstmord gewesen, wir wollen uns die Arbeit nicht machen. Weißt du, keine Ahnung, vielleicht wollte einfach nur irgendwer das schnell vom Tisch haben.
Ja, aber wieso? Einzig so ein Hausverwalter fiel mir noch ein oder so ein Immobilienbesitzer, der halt quasi nicht möchte, dass es einen Mordfall gab. Ne? Ist natürlich auch rufschädigend. Also das kann ich vielleicht noch als Motiv nachvollziehen.
Ja, also so richtig schlüssige Ideen dazu habe ich tatsächlich auch nicht. Also außer eben alles, was mit Samuel zu tun hat.
Ja, Samuel oder für mich, wie gesagt, also das würde für mich noch irgendwie aufgehen, dass halt jemand sagt so, hey, ich will halt, keine Ahnung, auf gar keinen Fall, dass die Leute jetzt aus diesen teuren Apartments, so eine Investorengruppe oder sowas, weißt du, keine Ahnung, wer da alles hintersteckte, dass die einfach gesagt haben, hey, das ist halt einfach, wie gesagt, Image fördernd hoch 50, wenn da jemand umgebracht wird und dann lassen wir es lieber irgendwie Selbstmord sein und dann vermieten sich dann die anderen Wohnungen auch weiterhin oder so. Oder lassen sich weiter vermieten, weißt du?
Ja, das
also, weil wäre ganz total klar, sinnvoll. Ganz klar, also der natürliche Impuls, finde ich, wäre, wenn halt neben dir in der Wohnung nebenan quasi jemand umgebracht wird, dann würde ich mich dort auch nicht mehr wohlfühlen.
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf das Szenario drumherum an, aber du hast natürlich recht, es wirft ein schlechtes Bild so und man würde dann tendenziell vielleicht schon überlegen, auszuziehen, ja. Das ist aber auch wieder ein guter Punkt oder auch ein guter Moment, um den Staffelstab so ein bisschen an die Community weiterzugeben und euch zu fragen, was eure Theorien sind, was für Szenarien könnt ihr euch vorstellen, was denkt ihr, haltet ihr Selbstmord grundsätzlich für möglich, seid ihr auch bei Samuel, welche Möglichkeiten könnte es noch geben, das zu vertuschen?
Genau.
Lasst uns das gerne wissen. Ja, lasst uns heute gerne einiges wissen. Wie gesagt, wie steht ihr zum Abschweifen? Nach den Fällen okay, komplett auslagern in Stockbrot, haut auch das mal rein. Also wie gesagt, das ist der Fall, mehr kann ich dir nicht präsentieren, das ist die Faktenlage, das ist der Fall an sich. Und das ist das unrühmliche Ende, das er genommen hat.
Ja, krasser Fall. Also wirklich ein sehr interessanter Fall, muss ich sagen. Der, es ist ja wahrscheinlich auch kein Cold Case, wenn es offiziell ein Suizid gewesen sein soll. Ne,
nee, es ist ein Suizid einfach, ja.
Wahnsinn. Ich glaube da nicht dran. Also ist, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was ihr da draußen denkt und welche Theorien ihr habt. Vielleicht habt ihr auch über den Fall schon mal irgendwas gelesen, gehört oder gesehen. Ja, wir wären jetzt durch und jetzt ist immer so die Frage, jetzt, wenn wir jetzt quasi unserer neuen Konzeption folgen würden, würde es ja bedeuten, dass wir jetzt abschweifen können. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so abschweifbereit so einfach bin. Du?
Ich habe einfach auch keine Thematik zum Abschweifen. Ich wäre abschweifbereit, aber ich habe nichts zum Abschweifen. Ach ja, wir hatten ja One Love bzw. Dislike am Anfang und jo. Es ging um ein Gel, das ich Daniel empfohlen habe.
Achso, ja, genau. Ich habe einen Deal für dich. Ich habe einen Deal für dich, Fabian.
Okay, erzähl.
Wir werden uns ja am Wochenende treffen, um die nächsten Radiofolgen aufzunehmen.
Ja.
Ich werde es dir schenken.
Geil.
Bei nächster Gelegenheit, wenn du irgendwann nochmal nachkaufen solltest, nimmst du das bitte 2 Stärken geringer und schenkst es mir dann.
Okay, ja, mach mal so.
Ja, okay.
Ich finde die, du hast Stärke 6 auch, ne?
Ja, Hölle.
Also ich finde die fast schon zu lasch tatsächlich. Aber also ich wusste halt auch, was auf mich zukommen, muss man dazu sagen.
Ja,
ich
du bist von Kopf bis Fuß tätowiert, du stehst auf sowas.
Ja, ich, wie gesagt, finde den Effekt einfach großartig. Wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme fertig bin, werde ich mich unter die Dusche stellen und mich dann auch damit einreiben und dann ins Bett gehen. Ja, großartig. Ja, wie gesagt, ich habe nichts zum Abschweifen. Außer diesem One Love, Lavit Sporttonikum Stärke 6. Leute, die es kennen, die wissen Bescheid. Das ist so eine blaue Flasche und das kühlt den Körper halt einfach runter. Man trägt das so auf und wie Daniel sagt, so eine halbe Minute hat man das Gefühl, es passiert einfach gar nichts und dann wird es einfach kalt.
Weiß man nicht, ob es kalt oder heiß ist.
Das einfach
ist nicht
so bei heißem Wetter ist das, geht das so, ist okay, aber wenn man wirklich Sport getrieben hat, so nach dem, das war immer am geilsten im Sommer bei so 30 Grad Außentemperatur nach dem Duschen, nach dem Boxen oder nach dem Fußballspielen. Perfekt.
Oh. Was habe ich bei den Jungen nur falsch gemacht?
Ja, wie gesagt, dann auf jeden Fall nochmal den Community-Aufruf wiederholen. Schreibt uns eure Meinung zu den genannten Themen. Folgt uns gerne bei Instagram. Vergrößert die Community, da geht noch einiges. Und wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Und schaut mal in unsere Highlights unter dem Punkt Event. Da findet ihr die nächsten geplanten Live-Auftritte. Das sind 3 aktuell. 2 in unserer Heimat im Siegerland, 1 in Hamburg im Rahmen einer Hafenrundfahrt mit True Crime. Das werden, glaube ich, alles für sich sehr, sehr geile Events, weil jedes für sich irgendwie besonders ist. Das eine ist so ein kleines, charmantes Theater, wo wir auftreten, dann, wie gesagt, auf einem Schiff Hafenrundfahrt und dann feiern wir Geburtstag in der Krombacher Erlebniswelt. Das wird riesig.
Auf jeden Fall.
Und dann nochmal diese Bitte, wenn ihr irgendwie Bock auf Holy-Produkte habt, auf die Eistees, auf die Rehydration-Sachen, auf die Energy-Sachen und ihr immer schon mal so drauf geschielt habt, aber das noch nie gekauft habt, macht das nächste Woche über unseren Link, tut uns was Gutes. Ich will jetzt hier gar nicht so vertriebsmäßig irgendwie rüberkommen, ne? Ich meine, sind wir ganz, ganz offen, das ist ein Hobby, aber natürlich investieren wir super viel Zeit und wenn wir die Gelegenheit haben, da irgendwie hier und da einen Euro mitzunehmen, dann freuen wir uns darüber. Auf der anderen Seite tun wir eben längst nicht alles, um was mitzunehmen. Wir könnten seit 2 Jahren irgendwie seelenlos Werbung schalten, da haben wir uns bewusst gegen entschieden, weil wir es kacke finden. Aber so Sachen, die wir wirklich feiern und unterstützen, die möchten wir uns halt eben weiterhin rausnehmen, dann auch zu machen.
So sieht's aus, liebe Leute da draußen. Und solltet ihr bis dahin noch Lust haben auf eine unheimliche Horrorstory von Devil, hört doch mal bei YouTube rein, da gibt's eine neue Mitternachtsgeschichte seit kurzem.
Yeah, stimmt. Die ist auch relativ gruselig. Ich habe mir die natürlich auch angehört. Und ja, die gute Devil, die hat es drauf mit den Kurzgeschichten. Da dann auch nochmal so der latente Aufruf, wenn ihr irgendwie Kurzgeschichten schreibt, also wirklich Kurzgeschichten, Science-Fiction, Horror, Krimi und ihr habt irgendwie Bock, dass Daniel oder vielleicht auch ich die einlesen, müsst ihr dann mitteilen, wer es tun soll, dann schickt uns die doch einfach und dann machen wir das.
Genau so sieht's aus. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, euch noch eine wunderbare Zeit und alles Gute weiterhin, Fabian, dir einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Selbstkasteiung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao.
Ciao.